Ich lade Sie ein, ruhig zu werden. Wir haben einen Moment der Stille, um uns einzustimmen auf eine Begegnung mit unserem Herrn. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schön, dass Sie da sind, heute bei diesem schönen Wetter. Ich war schon ein bisschen durch die Straßen laufen und ich dachte, ich bin an der Küste. So viel Wind war da, so als ob ich am Strand bin und da weht eine gute Brise. Vom Strand zurück sind auch die Senioren. Herzlich willkommen, dass ihr wieder mit uns hier Gottesdienst feiert, zurück von der Freizeit. Das Bibelwort, das heute über dem Tag und über der Woche steht, lautet: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dankbarkeit steht als Thema über diesem Gottesdienst. In 2 Wochen feiern wir Erntedankgottesdienst. Da wird auch nochmal gedankt. Das heißt, heute gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf diese Dankbarkeit. Dankbarkeit darüber, über eine Gottesbegegnung, vielleicht eine unerhoffte, gar nicht gedacht, dass das passiert. Thomas Simmank wird predigen über Jakob. Wir hatten den Jakobusbrief, jetzt haben wir Jakob aus dem Alten Testament. Und der Jakob hat so eine Gottesbegegnung, ganz unerhofft. Wir dürfen auch danken Gott für die Sonne, für das Leben und tun das selber mit den Liedern, unterstützt von Galina Goriva und dem Musikteam. Vielen Dank und singen Sie ruhig laut mit. Danke diesem Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Im Gottesdienst üben wir das ein, was wir dann in der Woche praktizieren dürfen, nämlich auch Dankbarkeit. Und so üben wir das heute in diesem Gottesdienst. Mein Name ist Christian Höhne, ich bin Pfarrer hier und ich darf heute beten und durch den Gottesdienst moderieren. Die Frage, die am Anfang vom Gottesdienst oft gestellt wird, hier in Heckinghausen lautet: Hat jemand heute Geburtstag? Weil wir hier die Tradition haben, für diese Person zu singen. Da keine Hände hochgehen, scheint das nicht der Fall zu sein. Und wir singen gemeinsam die güldene Sonne voll Freud und Wonne. Ich lade Sie ein, gemeinsam ein Gebet aus der Bibel zu sprechen, aus Psalm 146. Die Männer beginnen mit mir und die Frauen stimmen dann ein und wir beten im Wechsel. Wir beten. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.
Denn des Menschen Geist muss davon,
dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset, der Herr macht die Gefangenen frei.
Der Herr macht die Blinden selig, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten.
Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre.
Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja.
Wir beten weiter. Treuer Gott, wir kommen zu dir, denn du bist Gott, und bei dir finden wir Hilfe für unser Leben. Danke für die Sonne, die so schön scheint. Danke für die Begegnungen in der letzten Woche, die uns gut getan haben. Für das gemeinsame Lachen, das Essen am Tisch, die liebevollen Worte, die dem Herzen gut getan haben. Wo wir versagt haben, Menschen nicht beachtet haben, sie mit Worten oder Taten verletzt haben, bitten wir dich um Vergebung. Wir bitten dich für Mut, um den Nächsten, den wir verletzt haben, um Vergebung zu bitten. Wir bitten dich um Heilung, wo wir verletzt wurden oder andere verletzt haben. In der Stille bringen wir dir das, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. So hoch der Himmel ist über der Erde, so hoch ist auch Gottes Gnade für uns. Denn der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir preisen Gott, Gott in der Höhe sei Preis und Ehr. Wir loben Gott weiter für seine Einzigartigkeit. Wohin sonst sollen wir gehen, wenn keine Hilfe mehr da ist, als zu diesem Herrn? Die Lesung, die finden wir heute im Johannesevangelium. Die Verse aus Kapitel 1, die Verse 43 bis 51. Des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt, wo Andreas und Petrus herkamen. Und Philippus findet seinen Freund Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben hat. Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm: Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und spricht von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus mit dir sprach, als du unter dem Feigenbaum saßt, da habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete: Rabbi, du musst Gottes Sohn sein, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir und allen, ihr werdet den Himmel offen stehen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Halleluja. Wir sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Ich bitte Sie, sich zu erheben, wenn es Ihnen möglich ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir haben im letzten Gottesdienst gesammelt. Es kamen zusammen 490,95 €. Vielen Dank für diese Gaben. Wir sammeln jetzt beim folgenden Lied ein für die Seniorenarbeit. Da wird viel gemacht und unter anderem wird ja auch diese Freizeit gestaltet, Ich habe mit Karin Mann vorher kurz geredet. Sie wird uns ganz kurz von der Freizeit noch etwas berichten.
Ja, wir haben gerade Danke gesungen und ich denke, diese Überschrift könnte man über diese Freizeit setzen. Ich bin froh und dankbar dafür, dass wir behütet auf all unseren Wegen unterwegs waren und alle gesund wieder hier angekommen sind. Wir hatten ordentliches Nordseewetter, wir waren in Büsum an der Nordsee. Das heißt, alles dabei, von ordentlich Wind über Wolken, mal auch richtig Regen und Sonnenschein und vor allen Dingen wunderschöne Sonnenuntergänge am Meer, und die Frühaufsteher haben sogar mal Sonnenaufgänge gesehen. Das war wirklich toll. Und die Gemeinschaft war gut und wir sind im Haus liebevoll versorgt worden. Und das Thema Wasser hat uns die ganze Freizeit begleitet. Wir haben Andachten zum Thema Wasser gemacht und haben festgestellt, dass die Bibel voll ist mit Wassergeschichten und haben da so einiges draus gelernt. Also wir sind gut wieder da. Alles gut.
Dank dir. Am Ausgang sammeln wir für ein Projekt von der Diakonie Hilfe für Frauen in Not, Frauen, die in Frauenhäusern unterkommen, weil sie häusliche Gewalt erleben, mit ihren Kindern fliehen müssen oder weil sie in großer Not sind. Die Diakonie kümmert sich um diese Frauen und hat Häuser und versucht, mit ihnen Perspektiven wiederzufinden, damit sie zurück ins Leben hineinkommen. Auch da sammeln wir am Ausgang herzliche Einladung zu geben. Wir singen gemeinsam Danket dem Herrn. Lied 333.
Ich bete. Unser Vater, wir sind heute Morgen hier hingekommen, um dir zu begegnen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest. Rede durch dein Wort zu uns, mach uns aufmerksam und gib uns offene Herzen, dass wir das annehmen, was du uns sagen möchtest. Amen. Über bedeutende und auffällige Orte werden oft Geschichten erzählt, darüber, wie dieser Ort entstanden ist und auch wie er zu seinem Namen gekommen ist. Es gibt zum Beispiel über die Hohensteine, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, in Barmen gibt es verschiedene Legenden, wie die entstanden sein sollen, habe ich aus dem Internet erfahren. Zum Beispiel soll das ein Brautpaar sein, das da irgendwann versteinert wurde. Und der eine Felsen ist die Braut, der andere ist der Bräutigam. Und oben, das obere Stück von dem Felsen, ist der Hut des Bräutigams. Und der dreht sich alle 100 Jahre einmal ganz schnell um sich selbst. Ob das so stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ich lebe erst seit 5 Jahren in Wuppertal. Davon habe ich ungefähr 10 Minuten an den Hohen Steinen verbracht. In der Zeit hat sich nichts gedreht. Etwas glaubwürdiger ist das, was ich über Heckinghausen gelesen habe. Hier soll mal ein Hof gestanden haben, den der Hofherr schützen wollte vor Einbrechern und Räubern. Und deswegen hat er ganz viele hohe Hecken um den Hof gepflanzt, die ganz dicht miteinander verwoben waren. Und das war dann das Heckenhaus, aus dem später der Name Heckinghausen hervorgegangen ist. Mag sein, dass es so war. Auf jeden Fall haben Menschen seit jeher ein Interesse an den Ursprüngen, an ihren eigenen, aber auch an denen der Orte, an denen sie leben und die ihnen wichtig sind. Und so gibt es auch in der Bibel viele Erzählungen, die über die Ursprünge wichtiger Orte sprechen. Eine solche Erzählung ist unser Predigttext heute. Und darin geht es um den Ort Bethel oder Bethel, wie es sich im Deutschen eingebürgert hat. Wie wir aber sehen werden, ist das eigentlich nur der Aufhänger der Geschichte. Wichtiger ist, was an diesem Ort mit Jakob geschieht. Ich lese den Text vor. Wird auch an der Wand angezeigt, 1. Mose 28, die Verse 10 bis 22, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier, und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden, bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den 10. Teil zurückgeben. Wenn man den Sinn, die Pointe einer biblischen Geschichte verstehen will, dann ist es oft sinnvoll zu überlegen, worin das Unerwartete liegt. Deshalb werden Geschichten ja erzählt, nicht nur biblische Geschichten. Weil darin etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches geschieht. Wir erfahren in der Bibel nichts darüber, ob Jakob Schafe oder Ziegen lieber hatte, aus welchem Material sein Zelt war, wann er seine Mahlzeiten eingenommen hat, Nein, was uns erzählt wird, sind natürlich die Phasen, die Stationen in seinem Leben, bei denen der Alltag unterbrochen, aufgebrochen wurde, wo eben etwas Überraschendes geschieht. Und natürlich geschieht in dieser Erzählung gleich einiges Überraschendes. Das haben Sie gemerkt. Ich will heute mit Ihnen drei solche Überraschungen anschauen in diesem Text. Als erstes überrascht, dass Gott an diesem Ort erscheint. Jakob hat ganz offensichtlich nicht damit gerechnet. Und warum auch? An diesem Ort ist nichts Besonderes. Kein großer alter Baum, kein stiller tiefer See, keine hohen Steine, kein eingehecktes Haus. Das Einzige, was in diesem Text über den Ort gesagt wird, ist, dass Jakob ihn sich zum Übernachten aussucht. Also dafür ist er wohl geeignet. Ich wollte jetzt an dieser Stelle eigentlich einen Witz darüber machen, dass Jakob sich einen Stein als Kopfkissen nimmt. Aber ich habe heute Nacht auf einer Matratze geschlafen und heute einen total verspannten Rücken. Deswegen stehe ich auch so leicht gebückt. Deswegen sage ich da jetzt nichts drüber. Vielleicht ist das ja eine gute Idee, mal auf einem Stein zu schlafen. Also Jakob sucht sich auf jeden Fall diesen völlig belanglosen, steinigen Ort aus, um zu übernachten. Und genau hier, an diesem unscheinbaren Ort, erscheint Gott dem Jakob. Überraschend eben. Und doch ist es, wenn man etwas mehr darüber nachdenkt, gar nicht so ungewöhnlich. Der Gott der Bibel macht das sehr häufig so. Er tritt dann in Erscheinung, wenn man am wenigsten damit rechnet. An den Orten, an denen man es nicht erwartet. Er erscheint Mose irgendwo in der Wüste beim Schafehüten. Dem Gideon erscheint er beim Dreschen in irgendeinem Kaff in Manasse. Ezechiel sieht Gottes Thronwagen an irgendeinem fernen Kanal in Babylonien. Saulus erscheint Gott auf dem Weg nach Damaskus. Und in Jesus erscheint Gott in Nazareth, einem abgelegenen Ort, aus dem, wie wir es gerade gehört haben, doch nichts Gutes kommen kann. Ganz oft tritt der biblische Gott dort in Erscheinung, wo man am wenigsten damit rechnet. Hätte Jakob bewusst die Begegnung mit Gott gesucht, dann wäre er nach dem Verständnis seiner Zeit zu einem Heiligtum gegangen, vielleicht zu einer Anhöhe, wo ein Altar stand. Er hätte da vielleicht ein Opfer dargebracht. Wenn es einen Priester gegeben hätte, dann hätte er diesen Priester vermitteln lassen zwischen ihm und Gott. Aber dass Gott ihm an einem x-beliebigen Ort auf seiner langen Reise begegnet, das konnte er überhaupt nicht vorhersehen. Nebenbei bemerkt an dieser Stelle, wenn man die Bibel durchblättert, dann kann ein falscher Eindruck entstehen. Dann kann man den Eindruck gewinnen, dass Gott in biblischen Zeiten sozusagen hinter jeder Straßenecke auf die Menschen gewartet hat. Aber dieser Eindruck trügt. Die Bibel berichtet, das habe ich ja gerade gesagt, eben vorrangig von den Situationen, wo etwas Außergewöhnliches geschieht. Dazu gehört eben auch, dass Gott erscheint. Wir lesen in der Bibel aber auch von langen Zeiten, in denen Gott nicht in Erscheinung tritt. Von Phasen manchmal mehrere hundert Jahre lang, in denen man von Gott nichts oder fast nichts zu hören bekommt. Es ist also auch in der Bibel immer etwas sehr Außergewöhnliches, wenn Gott einem Menschen begegnet. Und hier kommt, wie wir gesehen haben, noch hinzu, dass auch der Ort völlig überraschend ist. Aber warum das? Warum wartet Gott nicht einfach, bis Jakob zum nächstbesten Heiligtum geht und dort eben nach der Begegnung mit Gott sucht? Ich glaube, wenn Gott sich an einen Ort oder einige Orte auf einen Ort festlegen würde, an denen er sich offenbaren kann, dann würde er seine eigene Souveränität einschränken. Daran, dass Gott es sich frei hält, wo er Jakob begegnen möchte, zeigt sich, dass Gott allgegenwärtig, allmächtig ist. Er ist nicht an Orte und Zeiten gebunden, wie das mit den anderen Göttern in der Zeit war. Die hatten ihre Länder, ihre Tempel, wo sie waren. Dort waren die ganze Zeit, da musste man hingehen, um ihnen zu begegnen und sie zu verehren. und in ein anderes Land konnten diese Götter nicht. Nein, der Gott Israels, der kann den Menschen überall begegnen und er entscheidet selbst, wann er das tun möchte. Nicht Jakob bestimmt, wann und wo er Gott begegnet, sondern Gott selbst bestimmt es. Wir sind also schlecht beraten, wenn wir über Gott verfügen möchten, wenn wir ihn wie den Automaten ansehen, wo man oben die Münze reinwirft und unten den Kaffee in Empfang nimmt. Nein, unser Gott ist ein lebendiger, ein souveräner Gott. Die zweite Überraschung ist, wie und mit welcher Botschaft Gott dem Jakob erscheint. Erst einmal sieht Jakob im Traum ein Bild, eine Treppe, die Himmel und Erde verbindet, und Engel, die darauf auf- und niedergehen. Sie haben vielleicht auch die Rede von einer Himmelsleiter im Ohr, aber das ist, wie ich finde, nicht so eine gelungene Übersetzung. Es ist naheliegender, hier an einen befestigten Weg zu denken oder eben eine Treppe. Und Engel, das sind im Alten Testament auch nicht so weiß gekleidete, geflügelte Wesen, die im Himmel Gott verehren, in die Posaune blasen oder die Menschen auf der Erde beschützen. Meistens treten sie im Alten Testament als Boten in Erscheinung, als Wesen, die von Gott mit einem spezifischen Auftrag gesendet werden. Oft haben sie die Aufgabe, Personen zu berufen oder dem Volk Gottes Gottes Wort mitzuteilen. Gideon wird zum Beispiel von einem solchen Engel berufen. Und Jakob sieht nun in seinem Traum eine Treppe, also eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, auf der solche Boten Gottes auf- und niedergehen. Von der Erde in den Himmel, vom Himmel auf die Erde. Für einen kurzen Moment wird der Schleier gelüftet, der zwischen diesseits und jenseits liegt, zwischen der irdischen Welt und der himmlischen Welt. Für eine kurze Zeit sieht Jakob, was ihm davor und danach verborgen ist. Gott ist hinter den Kulissen am Werk, ständig am Werk. Diese vielen Engel, die er sieht, die auf- und abgehen, die zeigen, dass Gott überall seine Finger im Spiel hat, dass Gott auf der ganzen Erde aktiv ist und da Aufträge oder Dinge im Auftrag Gottes geschehen. Und jetzt wird es noch konkreter. Plötzlich sieht Jakob Gott selbst an der Treppe stehen. Und Gott verheißt ihm, was er schon seinen Vorfahren Isaak und Abraham verheißen hat, dass er ihm beistehen wird, dass er ihm das Land geben wird, auf dem er sich befindet, dass er ihm unzählige Nachkommen schenken wird und dass durch ihn und seine Nachkommen alle Völker, alle Menschen der Erde gesegnet werden. Gott zeigt Jakob in seinem Traum also zwei Dinge, dass er überall in der Welt aktiv am Werk ist und dass er ganz konkret Jakob erwählt hat, um durch ihn die Welt zu segnen. Aber was ist daran jetzt überraschend? Warum habe ich gesagt, das ist eine Überraschung? Eigentlich passt das doch gut zu dem, was wir in der Bibel sehen. Gott ist überall am Werk, na klar. Gott wählt sich bestimmte Personen und dann ein Volk aus. Das wissen wir doch alles. Ist doch nichts Überraschendes. Aber aus Jakobs Sicht ist die Sachlage doch völlig anders. Wir haben schon gesehen, dass er an diesem Ort nicht mit Gott rechnet, aber noch viel mehr gilt das für seine aktuelle Lebenssituation. Dafür müsste man jetzt eigentlich ein bisschen zurückblättern. In Kapitel 25 und 27 können wir nachlesen, Sie können das ja später zu Hause tun, wie Jakob seinen Zwillingsbruder Esau austrickst. Erst nimmt er ihm das Erstgeburtsrecht. Esau ist der erstgeborene Zwillingsbruder. Und später trickst er mit Hilfe der Mutter Rebekka den eigenen Vater Isaak aus, um sich den Erstgeburtssegen zu erschleichen, der eigentlich Esau zugestanden hätte. Und diese Ereignisse sind auch der Grund, warum Jakob zu Beginn unserer Erzählung überhaupt unterwegs ist. Er ist auf der Flucht. Sein Zwillingsbruder Esau will ihm an die Gurgel, weil Jakob ihm Erstgeburtsrecht und Segen entwendet, gestohlen, erschlichen hat. Er flieht nach Norden zur Verwandtschaft im aramäischen Gebiet, nach Haran. Und dort geht es dann ähnlich verworren weiter, das kann man dann in den folgenden Kapiteln lesen. Der Trickser Jakob wird selbst ausgetrickst von seinem eigenen Onkel. Es geht da um die Heirat mit seinen Cousinen Lea und Rahel. Die beiden Frauen werden zu Rivalinnen, da werden noch ihre Mägde mit einbezogen. Noch später werden die Söhne Jakobs sehr viel Leid über die Familie bringen. Also Jakobs Leben verläuft alles andere als geradlinig. Und zum Zeitpunkt dieser Geschichte, unseres Predigttextes, wird er kaum das Gefühl gehabt haben, dass Gott ihm beisteht, dass er ihn segnet, dass alles so toll läuft, wie es in dieser Verheißung klingt. Und mehr noch, er hat es ja auch nicht verdient. Ich habe das gerade schon angedeutet. An vielen seiner Schwierigkeiten hat Jakob selbst Mitschuld. Er ist, wenn man ganz ehrlich ist, kein besonders liebenswerter Zeitgenosse. Das hat er aber mit vielen wichtigen Gestalten der Bibel gemeinsam. Mit dem Mörder David, mit dem feigen Jona, mit den aufbrausenden Jüngern Jesu. Man könnte viele Beispiele nennen. Immer wieder zeigt sich in der Bibel, dass Gott nicht die Menschen für seine Pläne auswählt, die es sich verdient haben, sondern solche, die eigentlich aus menschlicher Sicht völlig ungeeignet sind. Die Bibel kehrt völlig um, was wir so aus dem Free-TV kennen. Ja. Wenn man da eine Person auswählen will, dann macht man kein Casting in der Bibel. Wer hat die beste Stimme? Wer tanzt am schönsten? Wer könnte ein Superstar sein? Nein, Gott macht es völlig anders. Er wählt die aus, die eigentlich überhaupt nicht in die Rolle passen. Aber auch dahinter steckt eine Botschaft. So wie Gott an unerwarteten Orten erscheint, um seine Souveränität, seine Freiheit zu demonstrieren, so erwählt er unqualifizierte Menschen, um seine Gnade zu erweisen. So wird für alle sichtbar, was Jakobus im Neuen Testament sagt: Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von oben, vom Vater des Lichts. Ja, Jakobs Nachkommen werden zahllos werden. Ja, durch sie wird die ganze Erde gesegnet werden. Aber dass es dazu kommt, ist nicht Jakobs Verdienst, sondern allein Gnade Gottes. Also wir haben zwei Überraschungen gesehen, dass Gott an einem x-beliebigen Ort erscheint und dass er einem alles andere als frommen Jakob seinen Segen verheißt. Aber ich hatte drei Überraschungen versprochen. Es gibt noch etwas, was überrascht in diesem Text. Jakobs Reaktion. Vielleicht ist Ihnen das vorher beim Lesen schon aufgefallen. Es geht eigentlich ganz einleuchtend los. Erstmal ist Jakob überrascht, keine Frage, und er ist erschrocken. Auch das leuchtet ein. Er stellt den Stein, auf dem er geschlafen hat, auf als Gedenkstein. Das war in der Zeit auch sehr üblich, dass man solche Gedenksteine aufgestellt hat. Vielleicht hat er da auch was eingeritzt, wenn er schreiben konnte. Auf jeden Fall gibt er dem Ort einen Namen, einen neuen, damit man sich später daran erinnern kann, was er dort gesehen und gehört hat. Und dann spricht er ein Gelübde aus. Ab Vers 20, wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Dann soll hier an diesem Ort soll er verehrt werden und ich will ihm den Zehnten geben. Man kann das jetzt als so ein pragmatisches Gelübde sehen. Gut, er muss jetzt erstmal die Reise beenden und dann kann er sich um die Anbetung Gottes kümmern, dann kann er Gott angemessen verehren. Aber wenn ich das so lese, dann beschleicht mich das Gefühl, dass Jakob noch nicht so richtig verstanden hat, was Gott ihm zeigen und sagen wollte. Zum einen ist die Gründung eines Gotteshauses, eines Heiligtums doch eigentlich am Thema vorbei. Das Bild von der Himmelstreppe, das Jakob gesehen hat, Das sollte doch, wie wir gesehen haben, zeigen, dass Gott überall am Werk ist, dass er ständig seine Boten, seine Diener auf die Erde schickt, um seine Aufträge zu erfüllen. Und es geht doch gerade nicht darum, dass Bethel ein besonders heiliger Ort ist und jetzt nur hier Gott erfahrbar und wirksam wäre. Dass also Bethel und später Jerusalem den Israeliten als Heiligtümer dienten, das war an sich nicht verkehrt. Das hatte auch pragmatisch seine Berechtigung. Aber es gab immer die Gefahr, dass Gott auf diese Orte festgelegt wurde. In Jesaja 66 adressiert die Bibel das. Da sagt Gott: Der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen? Wo ist die Wohnung, in der ich Raum finden könnte? Das ist auch für uns eine wichtige Erinnerung. Unser Paul-Gerhardt-Haus ist eine super Sache und es ist gut, dass wir das haben. Und jetzt in noch schönerem Gewand mit neuen Stühlen. Ich sehe die heute zum ersten Mal. Aber wir dürfen darüber nie vergessen, dass Gott nicht nur hier ist. Im Gegenteil, Gottes Gemeinde ist überall da, wo Mitglieder seines Leibes sind, wo wir unterwegs sind in Wuppertal. Überall da ist Gottes Gemeinde. Aber noch unpassender ist, was Jakob in seinem Gelübde formuliert. Wenn Gott mir beisteht und ich unversehrt zurückkehre, dann soll Jahwe mein Gott sein, dann soll der Herr mein Gott sein. Ich komme nicht um den Eindruck herum, dass Jakob diese ganze Sache mit Gott am liebsten vertagt hätte. Ja, er ist erschrocken und beeindruckt von dem, was er gesehen hat, aber es passt ihm gerade nicht so wirklich in den Kram. Er möchte erstmal nach Aram gelangen, erstmal in Sicherheit kommen, sein Leben in den Griff kriegen, vielleicht eine Frau finden. Und dann ist er gerne bereit, Jahwe als seinen Gott zu verehren. Das ist doch eine sehr menschliche Reaktion, die wir hier von Jakob sehen. Und ich glaube, wir kennen sie alle nur zu gut. Ja, das ist alles irgendwie schön, was die Bibel uns über Gott sagt. Und als Christen haben wir noch viel größere Verheißungen bekommen als Jakob seinerzeit. Vor der Predigt hat Christian einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium gelesen, in dem Jesus auf diese Erzählung Bezug nimmt und zu seinen Jüngern sagt: Ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Oder vielleicht muss man übersetzen: auf dem Menschensohn hinauf und hinuntersteigen. Das ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall wissen wir aus dem Neuen Testament, Jesus selbst ist, wie es auch bei Johannes heißt, die Tür zum Himmel. Er ist der Mittler zwischen Himmel und Erde. Da wird also noch einmal ganz neu dieser Schleier gehoben und Gott stellt ein für alle Mal die Verbindung zwischen, Jesus stellt die Verbindung zwischen Gott und Menschen her. Also wunderbar, großartige Verheißungen, Zusagen. Und doch geht es mir oft wie Jakob, dass ich denke, ja, das ist alles irgendwie toll und das, ich glaube das eigentlich auch. Aber Gott, lass mich jetzt diese Woche mal noch mein Projekt bei der Arbeit fertig machen und dann kann ich mir wieder richtig Zeit für dich nehmen. Oder lass mich erstmal meinen Urlaub genießen, da muss ich jetzt mal ausspannen und dann setze ich mich wieder für dich ein. Lass mich noch diese Predigt fertig schreiben. Dann kann ich mich wieder mit deinem Wort beschäftigen. Ich habe schon erwähnt, dass die Bibel von vielen Personen sehr ungeschminkte Biografien präsentiert. Und das ist gut, denn diese Menschen, über die die Bibel schreibt, die können uns als Spiegel dienen für unser eigenes Verhalten und auch für das, was schiefläuft. Für den heutigen Predigttext heißt das, wir sollten es nicht so machen wie Jakob. Wenn Gott uns durch Jesus begegnet, dann ist keine Zeit für Aufschieben und Vertagen. Dann will er jetzt und heute unser Gott sein. Jakob hat noch lange gebraucht, bis er diese Lektion verstanden hat. Einige Kapitel später, als er wieder zurückkehrt aus Aram in sein Heimatland nach Kanaan, da begegnet er erneut einem Engel und er kämpft mit diesem Engel. In Kapitel 32. und bekommt daraufhin einen neuen Namen, Israel, was dann auch der Name des Volkes Gottes wird. Das heißt, er ringt mit Gott. Erst viel später, als Jakob in Ägypten lebt, da scheint er Frieden mit Gott gefunden zu haben. In Genesis 48, da gibt er die Verheißung, die er selbst bekommen hat, an seinen Sohn Josef weiter. Gott wird euch beistehen und euch in das Land zurückbringen, das er euren Vorfahren versprochen hat, sagt er dann. Wir haben gesehen, die Geschichte von Jakobs Traum ist Ermutigung und Herausforderung gleichzeitig. Ermutigung, weil Gott uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt und wir sehen können, dass er am Werk ist, seine Pläne verfolgt, auch da, wo wir nicht damit rechnen, an den Orten und zu den Zeiten, wo wir nichts davon spüren vordergründig. Und der Text ist eine Herausforderung, weil Jakobs Reaktion uns vor Augen hält, wie wir selbst gerne die Antwort an Gott aufschieben, auf ein andermal. Jakob hat, wie gesagt, noch viele Jahrzehnte mit Gott gerungen. Ich hoffe für uns, dass wir vielleicht heute, vielleicht diese Woche, dem ein Stückchen näher kommen, einen Schritt näher kommen, dass wir Frieden mit Gott finden und zur Dankbarkeit übergehen können, von der am Anfang auch die Rede war. Amen.
Ein paar Abkündigungen noch. Der Thomas hat es gerade erwähnt, Sie sitzen auf neuen Stühlen. Das ist heute das erste Mal, dass wir diese Stühle ausprobieren sozusagen. Wir hatten einige von denen oben, die haben wir runtergebracht und dann haben wir noch neue dazu gekauft. Der Förderverein ist in Vorkasse gegangen und Sie können sogar vielleicht so einen Stuhl kaufen, aber darüber gibt es noch irgendwie anderen mal ein bisschen mehr Infos. Hinten stehen die alten Stühle. Von denen sind schon einige nach oben gewandert. Wir brauchen aber noch ein paar kräftige Männer, die vielleicht nach dem Gottesdienst sagen, ja, ich trage mal 2 bis 10 Stück gleichzeitig. Oder vielleicht kann da so ein Wettbewerb entstehen, wer am meisten trägt. Der Uwe hat mich gebeten, dass ich das ansage, dass sie nach oben kommen. Das wäre lieb, wenn da einige mit anpacken. Im Anschluss an den Gottesdienst können Sie auf uns zukommen, auf die Presbyter und Formulare erhalten. Für die neue Presbyteriumswahl, die ist zwar erst im März, aber in dieser Woche, und also in der letzten Woche und in dieser Woche sammelt die Kirche die Kandidaten. Bis Donnerstag können noch die Formulare ausgefüllt werden. Wichtig ist wirklich, dass Sie nicht einfach irgendjemanden nennen und dann uns den Zettel geben, sondern diese Person muss auch davon wissen und die muss auch unterschreiben und dann können wir das auch entgegennehmen. Die Zettel können abgegeben werden im Café Johannes bei mir bis Donnerstag oder in den Aushängen stehen auch verschiedene Adressen von Presbytern, wo Sie diese Zettel abgeben können. Am 17.11., können Sie sich schon mal merken, ist eine Gemeindeversammlung. Dort werden alle Kandidaten sich und Kandidatinnen sich vorstellen, damit man weiß, okay, wer wird da kandidieren. Auch da kann dann nochmal nachgerüstet werden, wenn man vor Ort ist und sagt, ich will auch unbedingt mitmachen. Genau. Herzliche Einladung, nach dem Kaffeetrinken rüberzugehen zum Stadtteilfest. Ach, heute gibt es gar keinen Kaffee. Wir werden alle entlassen direkt rüber. Das wäre super. Gehen Sie rüber zum Gasometer, zum Gaskessel. Da feiern wir Stadtteilfest mit verschiedenen Ständen und kommen Sie ins Gespräch miteinander, vielleicht über die Predigt oder auch mit den anderen Menschen, die da vor Ort sind. Heckinghauser oder andere Menschen. Am Sonntag. Nächsten Sonntag auch wieder um 10.30 Uhr Gottesdienst hier. In der Leitung bin dann ich, Christian Höhne. Gestorben in der letzten Woche. Und dazu bitte ich Sie, sich zu erheben, wenn es möglich ist. Karl-Heinz Hart, im Alter von 89 Jahren, wurde kirchlich beerdigt. Und ebenso Inge Franz im Alter von 91 Jahren. Vater im Himmel, wir befehlen dir die Verwandten und Trauernden dieser zwei Menschen an, dass du dich als der Tröster erweist und sie merken, du bist bei ihnen, du stehst ihnen zur Seite. Vater des Lichts, wir danken dir für die Begegnung mit dir, wo du dich uns gezeigt hast und unser Herz berührt hast. Danke, dass du uns nah bist und dass wir das Leben nicht alleine leben müssen. Danke für die Seniorenfreizeit, für den Regen und für die Sonne, für die gute Gemeinschaft, für die Zeit zwischen dir und ihnen. Vater im Himmel, wir brauchen dich in unserem Alltag. Hilf uns dort, wo wir die nächsten 6 Tage sind, deine Liebe zu verbreiten. Gib uns ermutigende Worte für unseren Nächsten, die helfende Tat für die Menschen, die Hilfe nötig haben. Und dass wir ins Gespräch mit dir gehen über die Menschen, die uns schwierig sind. Wir bitten dich für das Stadtteilfest. Schenke Begegnungen, die dein Reich der Liebe und Versöhnung fördern. Mach uns offen für andere Menschen. Gib du uns Mut, auf Menschen zuzugehen, und wirke du mit deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich für die Frauen in den Frauenhäusern. Schenke du ihnen neue Perspektive, dass sie eine Begegnung mit dir erfahren und auch merken, wie es im Leben weitergehen kann. Barmherziger Gott, wir bitten dich für unsere Erde. Du siehst, wo Waldbrände herrschen, wo Geld regiert, wo die Erde und die Menschen nicht gut behandelt werden. Wir bitten dich, höre uns, dass Veränderung geschieht, dass du Herzen bewegst, dass Frieden herrschen kann. Ganz im Kleinen angefangen, bei uns, aber auch in deiner großen, weiten Welt. Und wir beten, wie dein Sohn Jesus es uns beigebracht hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Durch Jesus gilt der Segen, den Gott Jakob zugesprochen hat, auch für uns. Und deswegen bitte ich für uns um Gottes Segen mit Worten aus 1. Mose 28. Gott spricht: Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Amen. Ich habe euch im Namen Gottes gesegnet. Tut nun das Gleiche, indem ihr einander und den Menschen den Segen Gottes zusingt. Hier und im Alltag.